SRF 2 Kultur.
Tour. Die Messe Basel hat ein neues Architekturmonument, entworfen vom Büro Herzog und Dömeron. Auf einem verglasten Erdgeschoss ruht ein imposantes Gebilde, 220 Meter lang und 90 Meter breit. Dieses Gebilde strahlt silbernweiß und erinnert an ein kunstvolles Flechtwerk. Böse Zungen bezeichnen den Neubau als Käseraffel und der Basler Heimatschutz hat sich vor Baubeginn gar nicht gefreut. Von diesem dominanten Messeneubau ist hier in Reflexe in der kommenden halben Stunde die Rede. Am Mikrofon ist Karin Salm. Wie dominant darf ein Gebäude in der dichten Stadt eigentlich sein? Muss es sich nicht der gebauten Umgebung anpassen? Und was geschieht mit einem öffentlichen Platz, in diesem Fall mit dem Messeplatz in Kleinbasel, wenn er vom Messeneubau teilweise überdeckt wird? Mit diesen und anderen Fragen im Hinterkopf habe ich mich mit Philipp Ursprung getroffen, gleich vor dem Messeneubau. Philipp Ursprung ist Professor für Kunst- und Architekturgeschichte an der ETH in Zürich und erkennt die Bauten von Herzog und Dömeron bestens. Philipp Ursprung, wir stehen jetzt hier vor diesem Messeneubau von Herzog und Dömeron, vielleicht in einer Distanz von 150 Metern, schauen auf dieses enorme Gebäude. Wie wirkt das auf Sie, auf den ersten Eindruck mal?
Es ist sehr prägnant. Es ist eine klare Veränderung dessen, was vorher da war. Es ist etwas, wo niemand einfach so dran vorbeigehen kann. Es fällt auf, es markiert einen Einschnitt in die Stadt und ist präsent.
Und dieser Bau erschlägt Sie nicht? Er ist ja immerhin 220 Meter lang, 90 Meter tief. Ein Koloss eigentlich.
Von hier aus sehe ich nicht die ganze Länge. Ich sehe ein Stück, das durch die Straße begrenzt ist. Ich kann annehmen, dass es auf beiden Seiten weitergeht. Er wirkt aber nicht einschüchternd auf mich, sondern eher leicht, fast so, als ob er die Schwere aufheben möchte. Die Fassade beginnt sich zu dehnen, luftig zu werden, öffnet sich. Dahinter sieht man Fenster, als ob die Schwerkraft einen Moment aufgehoben wäre und sich wie eine Art Akkordeon die Fassade öffnen würde. Ich habe eher den Eindruck, dass es ein beschwingtes Gebäude ist.
Und das, würden Sie sagen, hat mit diesem Flechtwerk, Sie sagen Akkordeon, das hat mit dem zu tun, dass es fast in die Höhe leicht gezogen ist?
Ja, es ist eine aus Aluminiumbändern hergestellte Fassade, die wie geflochten wirkt. Das heißt, die erste Assoziation ist die einer textilen Membran, einer Haut, und deswegen etwas durchaus Leichtes und etwas auch, das sich fast im Wind bewegen könnte, das sich je nach Lichteinfall bewegen kann. Das ist etwas, das mich sofort animiert, mich zu nähern, mich zu bewegen, meinen eigenen Körper in Beziehung zu setzen, als ob es ein Vorhang wäre, der sich im Wind verändern könnte und wo ich ganz andere Aspekte noch gewinnen kann.
Und wie interpretieren Sie das jetzt, den gläsernen Sockel und darauf dieses Metallgeflecht? Wie interpretieren Sie das oder wie lesen Sie das?
Es ist ja doch offensichtlich der Hauptausstellungsraum etwas über den Boden gehoben und scheint sozusagen hier auf Füßen zu stehen. Die Beziehung zum Grund ist nicht sehr definiert. Dieser Ausstellungsraum, der scheint seine eigene Berechtigung zu haben, seinen eigenen Ort in der Stadt. Und vielleicht sind diese Stützen eher so etwas wie Anker, die das Ganze festhalten.
Es gibt ja jetzt hier zur Messe ja noch andere Gebäude. Es gibt den Hans-Hoffmann-Bau, den man ganz im Hintergrund sieht, diesen aus Backsteinen gemauerten Bau aus den 50er Jahren, sehr elegant mit dieser großen, markanten Uhr. Dann haben wir den Neubau von Theo Hotz, der in den späten 90er Jahren eingeweiht wurde. Eine sehr coole, kühle Architektur, Glas und Stahl. Fügt sich jetzt dieser Bau hier von Herzog und Dömeron ein oder muss er das gar nicht?
Muss es eigentlich nicht. Ich glaube, dass die Idee, dass das Neue sich ausschließlich durch das Anpassen an das, was vorher war, falsch ist, weil das führt ja dazu, dass die ganze Städtebaudiskussion sehr defensiv geworden ist und der Spielraum immer kleiner wird. Also man farblich von der Höhe, von der Textur, der Materialität ist im Prinzip nichts erlaubt. Und das, was da war, ist deswegen sozusagen für alle gut und richtig, nur weil es schon da war. Von daher ist der Bau durchaus selbstbewusst und kühn, wenn man so will, und zeigt, dass eine Messe auch etwas ist, was sich verändert und sich eben nicht einpasst. Ich glaube eher, dass jetzt die anderen Bauten sich ein wenig anpassen müssen oder sich ein bisschen anstrengen müssen, um zu diesem Neubau zu passen.
Also Sie meinen, die Alten müssen sich anstrengen oder die, die da kommen werden?
Die da kommen werden, aber auch die Alten. Also das heißt, es erlaubt eigentlich auch die Alten anders oder vielleicht neu zu sehen. Ich kann mich an den Hoffmann-Bau natürlich erinnern, das ist ein sehr markantes Gebäude. Jetzt fällt mir erst auf, wie unerhört leicht er ist. Und der Innenhof dieses Hoffmann-Gebäudes, der ja so selten betreten werden kann, ich habe das Gefühl, ich sehe den jetzt von außen schon. Und auch der Theo Hotz gewinnt an Leichtigkeit, muss ich sagen. Jetzt als ob das neue Gebäude die anderen ein bisschen anstecken würde.
Bevor wir uns in die City Lounge oder unter die City Lounge bewegen, noch eine allerletzte Frage von diesem Standpunkt hier aus. Wenn ich jetzt hier raumgucke, sehe ich hier, was drinnen passiert, dass das eine Messehalle ist? Eigentlich müsste sich doch ein Bau von außen auch erschließen, was da innen geschieht.
Das kann ich nicht sehen, nein. Aber das kann ich auch bei der früheren Messe nicht sehen. Das ist eine Blackbox, das ist eine Kiste, deren Inneres rätselhaft ist, dass die wenigsten Leute überhaupt betreten können. Von daher ist es ähnlich wie ein Kongresszentrum, ist ähnlich wie ein Lagerhaus. Und die Kunst oder die Geschicklichkeit hier besteht ja darin, dass zwischen diesem nicht sichtbar Daseinenden und für die Stadt Nötigen und dem, was man sehen kann, doch eine Art Vermittlung geschieht. Und selbst wenn jemand halt einen Passanten fragt, was ist da, das wäre nicht das Schlimmste. Ich finde auch gut, dass es nicht dick angeschrieben ist. Schließlich haben die meisten Menschen ja ein Gedächtnis und die Möglichkeit auch einfach sich zu erkundigen. Also es macht es für mich was interessanter, als wenn ich jetzt ein Schild drauf hätte, hier Messe.
Es ist hier laut in Kleinbasel, das hört man. Philipp Ursprung, ich schlage vor, wir gehen zu dieser City Lounge, zu diesem Balken, der über einen Teil des Messeplatzes gebaut wurde. Und dann nimmt mich tatsächlich Wunder, ob Sie da mit diesem Blick in den Himmel immer noch so begeistert sind oder ob die Begeisterung abnimmt. Wir stehen also jetzt hier in dieser City Lounge. Das ist eine Teilüberdeckung des Messeplatzes. Über uns ein enormes, geflochtenes Loch, der uns den Blick in den Himmel gewährt. Pierre Demeron hat das den Blick in den Himmel genannt. Philipp Ursprung, vorher waren Sie begeistert aus der Ferne. Jetzt stehen wir hier in dieser City Lounge unter diesem Dach. Ihre Begeisterung immer noch so groß?
Ja, die ist jetzt gerade noch größer geworden. Es ist wirklich etwas Verblüffendes, was hier geschieht. Es ist ja eine Architektur, die einen dazu animiert, sich zu bewegen, weil es sozusagen offen bleibt, was für ein Material genau es ist. Es ist fast eine Art Rätsel, das man entschlüsseln möchte, indem man sich annähert, ein Stück weit der Fassade entlang geht und dann in diesen doch etwas dunklen Unterführungsbereich hineingeht und belohnt wird man dann sogleich durch diese Öffnung, diese völlig andere Lichtsituation und durch ein ganz überraschendes, unerwartetes Volumen. Es ist von außen nicht vorauszusehen, dass so etwas passiert. Und was passiert? Im Prinzip ist es ja ein Blick auf den Himmel, wie man ihn jeden Tag hat und haben kann. Das heißt nichts Besonderes, aber durch das geführt werden durch den dunklen Bereich und anschließend in dieses Helle und durch die Rahmung des Ganzen ist der Effekt so, dass man dieses Stück Himmel auf eine ganz neue Art anschaut, als ob man das zum ersten Mal anblicken würde.
Genau, das wäre das, was Sie mit dem Rahmen gesagt haben. Sie haben aber auch jetzt diesen Raum so ein bisschen als düster geschildert. Düster wäre jetzt für mich negativ konnotiert.
Düster ist ja, oder dunkel sind im Prinzip immer diese Räume, die entstehen, wenn die Architektur den Baukörper auf Stützen oder Piloti oder Pfeiler hebt. Das ist in der klassischen Moderne auch schon der Fall. Es gibt also die Idee, dass man das Gebäude so auf Stützen stellen kann, dass man den Eindruck erzielt, die Schwerkraft zu überwinden. Aber diese Räume unter den Bauten sind sehr häufig enttäuschend, weil sie eben etwas zu dunkel sind und diese Leichtigkeit, die der Rest des Baus hat, nicht haben. Das ist auch hier so, oder? Wir sind hier im Eingangsbereich. Es sind die Tramlinien durchgeführt, die Wartehäuschen sind hier aufgebaut. Und im Gegensatz zu der Straße haben wir weniger Licht. Aber das steigert den Effekt des Fensters zum Himmel umso mehr. Also ich würde sagen, es ist etwas, was auch aus dem Theater natürlich bekannt ist, dass wir die Effekte des Lichtes dadurch noch mehr zur Geltung bringen, dass wir zuerst eine Weile durch das Dunkle geführt werden.
Und was sagen Sie jetzt dazu, wenn wir jetzt hier stehen, die Wahrnehmung überhaupt jetzt der Stadt rundum, die wird ja durch dieses enorme Dach auch brutal zum Teil abgeschnitten, oder? Also man ist so ein bisschen entfernt von der Stadt, kann sie vielleicht auch ein bisschen schlechter orientieren. Ist das nicht ein Nachteil?
Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist. Ich glaube, es macht einem klar, dass man in einer Messe ist. Das ist eine Infrastrukturplattform, ein internationaler Markt, ein Ort, der seit Jahrzehnten, Jahrhunderten mit der Stadt verbunden ist, wo aber die Stadt auch sich ändert. Das ist ein Ort, wo vorübergehend die Leute, die sich kennen, mit ganz anderen internationalen Gästen konfrontiert sind, wo andere Maßstäbe gelten, wo sehr viel mehr Geld zum Beispiel im Quartier ist als vielleicht sonst.
Das ist kommen 100.000 Menschen an die Basel World, ja?
Also das ist enorm, oder? Das sind sehr viel mehr als hier leben. Und da wird sehr viel umgesetzt. Das heißt, ein Kontrast zu den kleinen Restaurants und den kleinen Betrieben der Umgebung. Und das kann man entweder herunterspielen, oder man kann es artikulieren und eine Sprache dafür finden, dass hier ein Maßstabssprung stattfindet. Und ich würde sagen, es ist eine Sprache für einen Maßstabssprung, aber er erschlägt einen nicht, weil das menschliche Maß, zum Beispiel in der Art, wie diese Metallbänder das Geflecht artikulieren, erhalten bleibt. Ich kann mich als Mensch mit einem Körper, der aus dieser kleinteiligen Umgebung von Kleinbasel kommt, immer noch hier orientieren, auch wenn es natürlich eine Fassade ist, die mich nicht hindurchlassen wird. Ich kann auch nicht unbedingt ins Gebäude rein. Ich kann ja nur als Messebesucher an bestimmten Momenten im Jahr ins Gebäude rein. Und das kann ja die Architektur nicht lösen. Sie kann das nicht ändern. Es ist eine exklusive Architektur. Es hat etwas Heterotopisches im Sinne von Foucaults Idee, dass es immer auch so etwas wie Gegenräumen in den Städten gibt, die sich nicht restlos mit dem üblichen oder anderen Stadtgefüge verbinden lassen.
Ich schlage vor, wir verziehen uns an einen noch ein bisschen ruhigeren Ort, Philipp Ursprung. Man hört es wird hier gebaut. Wir führen dieses Gespräch, bevor eben diese internationale Uhren- und Schmuckmesse eröffnet wird. Und darum wird hier noch gebaut auf Teufel komm raus. Wir sitzen jetzt an einem etwas ruhigeren Ort, haben die City Lounge verlassen. Diese City Lounge, habe ich mich gefragt, was ist das jetzt? Ist das ein öffentlicher Platz oder ist das eigentlich etwas Halböffentliches? Weil die Überdeckung, die wurde ja gebaut eben wegen dieser Messe.
Es ist wahrscheinlich ein Zwischenbereich. Ich glaube ohnehin, dass die Unterscheidung öffentlich-privat oft etwas vereinfacht und vielleicht auch nicht so hilfreich ist. Ich würde deswegen als dritten Begriff den Begriff des Gemeinen oder Kommunen mit ins Spiel bringen. Das Öffentliche sozusagen, das, was vom Staat und der öffentlichen Hand kontrolliert, aber auch bestimmt ist. Das Private, das, was uns im Privaten oder der Privatwirtschaft bestimmt ist. Das Kommune, das, was eigentlich allen zusteht. Und worum sich auch alle immer wieder reißen. Und dieses Kommune wird zum Beispiel definiert als die Luft und das Licht und das Wasser und die Sprache und die Bilder und die gemeinsamen Ideen, die Vergangenheit. Und von daher ist es ein Ort, der auch dieses Kommune mit ins Spiel bringt. Und sei es, dass eben hier ein Blick auf den Himmel auf eine neue Art gegeben wird, wie man ihn sonst nicht hat. Sei es, dass es ein Anlass ist für die Passanten, kurz miteinander ins Gespräch zu kommen. Man hat das Gefühl, dass die Menschen einen Moment innehalten und sich auf eine andere Art begegnen, als das vielleicht sonst der Fall ist. Und auch, es ist ein Ort, wo man im Prinzip nichts kaufen kann, wo man eigentlich nichts Bestimmtes tun kann. Also es ist kein Ort der Konsumption, auch nicht der Produktion, sondern Zwischenraum. Ich weiß nicht, ob man das öffentlich, privat oder wie auch immer nennen kann. Ich glaube auch, dass der Begriff der Lounge, der ja auch sehr vage und schwammig ist, im Prinzip eher darauf hindeutet, dass das ein ungeklärter Raum ist. Aber solche ungeklärten Räume sind ja gerade auch in der Stadtplanung wichtig und interessant.
Nun, ich frage das natürlich, dass das Halbprivate oder so dieser nicht definierte Raum, dass ja da ein Deckel drüber ist, oder? Und dass da eine Halle mit dem Loch in den Himmel, dass das vorhanden ist, das hat ja eigentlich den Grund, dass hier private Bauträger am Werk waren. Also haben die den öffentlichen Raum, den Platz ja doch ziemlich stark verändert?
Ja, jedes Gebäude ist natürlich ein Eingriff. Also die Architektur, die füllt das Leere, sie kolonisiert den Raum, sie verdrängt, sie nimmt immer etwas weg. Und von daher hat sie auch eine gewisse Rohheit. Das ist praktisch immer der Fall. Und die Frage ist halt auch, wie die Architekten mit dieser Tatsache umgehen. Man könnte die aber nichts bauen, dann wäre nichts weggenommen. Oder man kann eben diesen Eingriff so artikulieren, dass auch die jetzt vielleicht direkt nicht davon profitieren, weil sie nicht zu dieser Messe gehören oder nicht ihre Waren verkaufen können, dennoch etwas zurückkriegen. Und sei es, dass es diese, wenn man will, visuelle Schwerpunktgestaltung oder vielleicht auch diese Atmosphäre ist, die sonst nicht da wäre.
Also das würden Sie sagen, das ist mein Nutzen, wenn ich jetzt angenommen hier wohnen würde und nicht in diese Basel World, mich das nicht interessiert, diesen überdeckten Raum, dass Sie sagen, ich bekomme ein neues Stadtgefühl und ich bekomme diesen Gratisblick in den Himmel.
Ja, es ist vielleicht so ein atmosphärischer Gewinn. Ich glaube, es ist ja auch nicht ein Bild, das die Architekten hier einsetzen. Das heißt, sie versuchen jetzt eine Atmosphäre zu produzieren, die dem Quartier auch wieder etwas zurückgeben kann. Und deswegen würde ich nicht behaupten, dass jetzt hier einfach Luft und Licht weggenommen ist, sondern dass es eine neue Art geschaffen wird, das Städtische zu erfahren und zu erleben. Und es kann auch wiederum einiges öffnen.
Jetzt ist interessant, Sie haben gesagt, das sei ja kein Bild, keine bildhafte Architektur. Interessanterweise wird jetzt dieser Neubau ja schon die Käseraffel genannt. Also man sucht nach Bildern oder das UFO. Wie kommt so etwas?
Dass Bauten Spitznamen kriegen, das ist ja an sich kein schlechtes Zeichen. Es zeugt davon, dass die Bevölkerung sie aneignet. Ist in der Schweiz relativ selten. Man kennt es eigentlich eher aus größeren Städten, Großstädten. Also wir können jetzt nicht mehr so tun, als ob das nicht da wäre. Es ist offensichtlich eine sehr, sehr große Ausstellungshalle da. Und kann sich gut vorstellen, dass noch weitere dazukommen. Das heißt, die Stadt ist, wie wir das zurzeit viele Städte in der Schweiz erleben, vor einem Maßstabssprung und muss damit umgehen, was es heißt, sich zu verändern und zu vergrößern. Das gehört natürlich zum urbanen Leben auch dazu.
Jetzt angenommen, der englische Architekturkritiker William Curtis würde hier vorbeikommen. Also er hat ja offenbar, hasst er diese bildhafte Architektur und spricht von leeren Gesten und formalistischen Exzessen. Oder der ETH-Professor Vittorio Lampugnani redet immer auch von Geschwätzigkeit in der Architektur. Denken Sie, dass die genau jetzt mit dieser Kritik an diesen Bau kommen?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also die ikonische Architektur, die Signature-Architektur, die ja seit den 90er Jahren schon sehr präsent ist, die hat sehr viel Kritik auf sich gezogen, vor allem eben, weil so die Kritiker sie die Stadt auf einzelne Bilder reduziere und im Prinzip eine Kohärenz zum Auseinanderbrechen bringe, wo dann einer den anderen übertreffen will. Ich sehe das eine sehr viel entspannter. Also ich würde eher dafür plädieren, dass diese bildhafte Architektur dazu geführt hat, dass die breite Öffentlichkeit sich überhaupt wieder mit Architektur auseinandersetzt im Vergleich zu der Zeit der 60er und 70er Jahre, wo Architektur einfach das Böse schlechthin war, das alles zumauert, ist Architektur jetzt ein Anlass, über das soziale Leben, über die Natur, über die Landschaft, über die Gesellschaft nachzudenken. Und das fokussiert sich oft oder entlädt sich oft an bildhaften Bauten.
Und wenn wir jetzt zu viel bildhafte Bauten haben, also kann ja sein, eben das ist auf der einen Seite positiv, das kann ich nachvollziehen, oder dass die Architektur, die gebaute Umwelt darüber debattiert wird. Aber wenn jetzt sozusagen über jeden Bau debattieren muss, dann kommen wir tatsächlich in eine Form der Geschwätzigkeit.
Also diese Gefahr sehe ich nicht. Ich glaube, wir können beruhigt sein, dass es weiterhin sehr, sehr viel belanglose Architektur geben wird oder belanglose Gebäude geben wird. Und dass das größte Teil der Dinge, die gebaut werden, niemanden groß zum Nachdenken bewegen. Also von daher sind diese Gebäude, an denen sich die Debatte entzündet, ja auch wertvoll, weil sie uns eben zeigen, was das Potenzial der Architektur ist. Und wenn wir in die großen Zentren der Architekturgeschichte gehen und schauen, was im Barock oder in der Renaissance gebaut wurde, sind es ja auch die herausragenden Bauten, die zum Teil eben bildhafte Wirkung haben, die uns immer noch faszinieren. Natürlich ist zurzeit ein Umschwung spürbar und das Star-Architektensystem, denke ich, hat seine Blütezeit überschritten. Ich denke gerade, dass die Messebauten hier ein interessanter Vorschlag sind, wie mit Bauten umgegangen werden kann, die traditionell eben nicht zu den glamourösen, bildhaften, ikonischen Architekturen gezählt werden. Es ist ja kein Museum und es ist kein Regierungssitz, sondern es ist ein Infrastrukturprojekt, wo üblicherweise alles auf Kostenoptimierung gerichtet wird und die Bauherren versuchen, so wenig wie es irgendwie geht auszugeben und sich um die Hülle überhaupt nicht kümmern. Und das ist ein Versuch, würde ich behaupten, auch vielleicht eine Fragestellung, wie können solche Dimensionen, solche Funktionen gestaltet werden, dass sie der Architektur auch wieder als Ganzes Impulse verleihen.
Jetzt ist mir aufgefallen, Philipp Ursprung, am Ende unseres Gesprächs, dass Sie jetzt während unseres Rundgangs hier an der Messe vorbei an diesem Neubau von Herzog & de Meuron immer wieder fotografiert haben und Sie mir, by the way, auch erzählt haben, Sie hätten morgen eine Vorlesung und würden diese Bilder, die Sie jetzt gemacht haben, gerade Ihren Studenten zeigen. Was werden Sie den Studenten morgen erzählen?
Ich begleite ja das Werk von Herzog de Meuron seit langem und etwas, was mich bei Ihnen immer fasziniert, und zwar von den ganz frühesten Projekten an, ist, dass Sie versuchen, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Also eines der allerersten Projekte ist ein Lagerhaus für einen Kräuterbonbon-Fabrikanten. Eine ganz einfache Aufgabe. Und sie haben den Auftrag bekommen, dieses Lagerhaus an der Fassade zu verkleiden. Und haben im Prinzip diesen unsichtbaren Innenraum außen neu dargestellt, neu repräsentiert. Und diese Spannung eben zwischen dem nicht sichtbaren und vielleicht auch nicht mal aussprechbaren und dem, was dann im Visuellen geschieht, ist etwas, was man lange Zeit eher der Kunst überlassen hat, aber dank Herzog de Meuron und anderen Architekten wie vielleicht Peter Zumthor ist so etwas auch in der Architektur plötzlich zum Thema geworden. Und mich interessiert, wie das sich nun schon über 25 Jahre in Ihrem Werk verfolgen lässt. Das heißt, wie ich im Prinzip von den aktuellsten Fällen Linien zurückziehen kann, ohne dass ich nun behaupten würde, dass Sie ein System gefunden haben, das immer wieder neu sich wiederholt. Es sind vielleicht ähnliche Fragen, die Sie stellen, aber man kann nicht sagen, dass Sie, wie das Mies van der Rohe gemacht hat, dass Sie sozusagen eine Grundidee immer wieder replizieren und quasi vergrößern, sondern es scheint jede Aufgabe für den Ort spezifisch zu entstehen. Und das könnte der Grund sein, warum die meisten Menschen sich dann hingezogen fühlen und den Eindruck haben, das ist gewissermaßen auch für sie entstanden. Also wie die vielen, die jetzt da stehen bleiben und fotografieren, was sie sonst in einer Messe wahrscheinlich nicht täten.
Philipp Ursprung, wir haben unser Gespräch begonnen 120 Meter, 200 Meter vor der Messe, sind jetzt gelandet in unserem Reflexe-Gespräch bei Ihrer Vorlesung an der ETH. Das war Reflexe hier auf Radio SRF 2 Kultur. Am Mikrofon verabschiedet.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.